Hallo zusammen und willkommen zurück bei Blips. Wir nehmen hier heute die 7. Folge unseres Podcasts auf, dem Podcast zum DFG-Projekt Kulturen der Heimcomputermusik. Mein Name ist Hanna Hammerich und mir gegenüber sitzt wieder Niyayesh Ibrahimi.
Hi
Niyayesh.
Hallo.
Genau, das Thema, das wir für heute vorbereitet haben, sind Musiksoftwarefirmen aus den 1980er Jahren. Und da muss man vielleicht kurz nochmal erklären, wie wir auf dieses Thema gekommen sind oder warum wir uns damit beschäftigen. Denn zunächst einmal wäre es ja naheliegend, dass wir eben vor allem Musiksoftware selbst sozusagen fokussieren, weil die eben maßgeblich bestimmt, wie Heimcomputermusik eigentlich klingt, wie sie hergestellt wird, genau, und von wem auch und so weiter. Deshalb ist also Software eben erstmal ja naheliegenderweise neben Spielen, über die wir hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben, ein ganz zentrales Material für unsere Untersuchungen.
Genau, und was wir zuerst gemacht haben in unserem Projekt ist, dass wir versucht haben, eine Art Datenbank zu erstellen von verschiedenen Musiksoftware in den 1980er Jahren und die wichtigsten Informationen über jede Software so zu sammeln. Und dann haben wir uns auf bestimmte Software auch ein bisschen tiefer fokussiert und wenn es möglich wäre, haben wir die Software auch ausprobiert. Manchmal kann man immer noch die Software finden, also als Diskette oder Kassette kaufen und auf dem Computer ausprobieren. Und einige Software gibt es als Disk-Image und die kann man mit Emulatoren ausprobieren, um ein Gefühl zu bekommen, wie überhaupt die genutzt wurden in der Zeit und was für Möglichkeiten gab.
Mhm. Genau, und davon ausgehend dann oder nachdem wir sozusagen erstmal die Objekte selbst angeschaut haben, interessiert uns dann aber auch das größere Netzwerk darum herum. Wer diese Software entwickelt hat, für wen, mit welchen Intentionen oder Visionen vielleicht auch und in welchen Kontexten sie entstanden ist, eventuell auch unter welchen ja, marktwirtschaftlichen Bedingungen oder aus welchen marktwirtschaftlichen Bedingungen sie hervorgegangen ist. Und das ist also der Grund dafür, warum wir eben auch Musiksoftwarefirmen und die EntwicklerInnen dahinter als Akteure auch mit in unsere Forschung mit einbeziehen wollen. Zu diesen Softwarefirmen zählen in den 1980er Jahren zum Beispiel Firmen wie Electronic Arts oder Hybrid Arts, die jetzt nicht speziell Musiksoftwareentwickler sind, sondern eben auch ja, große Spiele produzieren oder andere künstlerische Software wie grafische Programme und so weiter. In dieser Folge wollen wir jetzt aber einen Schwerpunkt setzen auf die Firmen, die sich eben speziell auf die Entwicklung von Musiksoftware spezialisiert haben. Und das sind in der Zeit gar nicht so viele. Das heißt, das ist überhaupt schon mal eine Besonderheit, muss man sagen, dass Firmen sich eben auf diese Art Software spezialisieren. Einige davon oder einige wenige, muss man eher sagen, wie Steinberg und Logic, die damals noch C-Lab hießen, die sind heute noch aktiv und in der Musiksoftwarebranche sozusagen, ja, wichtige Akteure. Einige oder die meisten anderen sind aber, ja, mittlerweile wieder von der Bildfläche verschwunden, beziehungsweise sogar schon Ende der 80er, 90er Jahre sind die meisten pleite gegangen. Und so auch die beiden Beispiele, ja, die wir heute vorstellen wollen. Und zwar sind das die beiden Firmen Intelligent Music und Dr. T's Music Software. Ja, beide sind in den USA ansässig, das kann ich noch dazu sagen, wo eigentlich die meisten Musiksoftwarefirmen in der Zeit tätig waren. Es gab noch ein paar andere in der BRD, aber das sind sozusagen die regionalen Schwerpunkte. Ja, ansonsten ist aber natürlich eine Herausforderung für uns heute, dass diese Firmen nicht mehr existieren und wir also dementsprechend wenig Dokumentation und Material zur Verfügung haben. Unsere Strategie ist, wie auch eigentlich schon bei der Spielemusikprogrammierung und so, ist, dass wir versuchen, mit ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen. Und das ist uns bei Intelligent Music und Dr. T's Music Software auch gelungen. Und wir haben uns deshalb für heute überlegt, dass wir die Geschichte der beiden oder die beiden Geschichten dieser Musiksoftwarefirmen vorstellen und dann deren Ziele und Ansätze eben anhand von den Gesprächen, die wir geführt haben, so ein bisschen diskutieren.
Intelligent Music wurde gegründet von Joel Shalaby, der selbst Komponist und einer der Pioniere der elektronischen Musik ist. Shadabi wurde nach seinem Studium der Leiter des elektronischen Studios an der University of New York und arbeitete da mit Leuten wie Robert Moog zum Beispiel, der wegen dem Moog-Synthesizer bekannt ist. Mit dem hat er ein programmierbares analoges System gebaut für Synthese, womit man interaktiv komponieren könnte. Und er hat sich schon seit dieser Zeit für die Interaktivität in der Musik interessiert. Er schrieb zum Beispiel 1984 einen Artikel über interaktive Komposition, der in Computer Music Journal veröffentlicht wurde. Und man kann sich fragen, was versteht er unter Interaktivität oder ein interaktives System? Er beschreibt das als Algorithmen für automatische und Echtzeitfunktionen, die die Aktionen des Performers interpretieren und die Aspekte der Musik, die nicht von dem Interpreten kontrolliert werden, steuern. Und diese Definition oder dieser Blick ist wichtig, wenn man über Intelligent Music spricht, weil das Hauptziel der Firma war es auch die Entwicklung von Software, mit denen man interaktiv musizieren kann. Das sieht man auch an dem Titel von der Firma. Eine andere Person, die in diesem Firma gearbeitet hat und auch eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung von den meisten Software hatte, ist David Ciccarelli. Der ist heutzutage bekannt wegen seiner Firma Cycling 74, der Musikprogramme zum Beispiel wie Max entwickelt hat. Und wir haben mit David über die Gründung von Intelligent Music gesprochen. Dazu hat er Folgendes gesagt.
Then, pretty much around the same time, Joel Chatterby, this teacher that I had in college, decided to start a company. And he had this dream that he could make what he called an intelligent musical instrument. And he explicitly imagined this as home entertainment. So Joel had these compositional algorithms that are basically, they don't purely generate music on their own. They require interaction. And this is essentially what this idea that you're kind of steering the algorithm while it's contributing something is really the basis of everything that I've done since then. I really like this combination of, you know, like a computer kind of having a mind of its own, but more like the weather that you can influence or something like that.
Ja, was ich spannend finde, ist, dass verschiedene Stichpunkte hier betonen, zum Beispiel diese Intelligent Musical Instrument, was auch von Joel Shadaby das Hauptziel war, wenn er die Firma gegründet hat. Aber er betont, dass er gleichzeitig auch an Entertainment gedacht hat. Also wahrscheinlich war es ihm auch wichtig, dass es auch in diesem Heimbereich gut ankommt. Und anderer Punkt, dass er auch betont, wenn man vergleicht mit algorithmische Komposition oder ja, algorithmische Musikrichtung, das man in 60er und 70er Jahren vor allem sehr viel hatte, ist dieser Punkt von Interaktivität. Also der Computer produziert nicht einfach Musik basierend auf Algorithmen, sondern braucht noch Input. Außer Ciccarelli haben da auch andere Programmierer und Entwickler gearbeitet, zum Beispiel John Offenhartz, Anthony Vidoff, der an sich vielleicht nicht so viel programmiert hat, sondern eher eine künstlerische Rolle hatte. Da hat er die Sachen immer ausprobiert, Feedback gegeben und deswegen auch eine sehr wichtige Rolle hatte in der Firma. Und auch Eric Amerez, der später zu dem Team kam und als Atari ST-Spezialist arbeitete. Und sie haben zusammen alle in einem kleinen Büro in New York gearbeitet. Was die Finanzierung angeht, am Anfang fand Joel einige Sponsor, die das Projekt unterstützt haben und so hat er auch die Firma gegründet. Leider hat aber der finanzielle Aspekt am Ende nicht so richtig funktioniert und 1989 ging das Unternehmen pleite. Und in dieser Zeit wurde die Firma von Dr. T's Music Software Firma übernommen. Darüber haben wir auch mit David Ciccarelli gesprochen, dazu meinte er:
So I don't know that it was a sale more than I think what happened was they were willing to take over the sales of the software and then they paid a small percentage of the sales to me or other people who worked on it. But yeah, Intelligent Music was bankrupt and unable to continue its operation. So they just shut down. And then I think that just out of interest of, being proud of the work, Joel and my other colleagues at the time were interested in having other companies continue the software, but there really was no money to develop any of it further. So it was really like, let's take this thing that already exists and continue making it available for sale.
Ja, und das war auch in der Zeit nicht so, also es ist schon sehr häufig passiert. Viele von diesen Musiksoftwarefirmen sind pleite gegangen. Das meinte auch wieder David Ziccarelli, dass das ja vielleicht nicht der beste Weg war, um jetzt ein sehr erfolgreicher Business zu machen, weil natürlich viel Ausprobieren und so weiter dazu gehört hat in der Zeit.
So it was pretty common back then as like, these were not like stable long-term businesses. You look through an old issue of a magazine, like a music magazine like Keyboard or I think the one in Germany is called Keyboards, maybe. And if you look at one from the 1980s, like none of these companies are around anymore. So musical instrument and music technology as a business is not, like company like mine or Ableton or Steinberg. These are like the fact that these companies are still around is kind of unusual, because most of them just didn't survive. And even if they were sold to other companies, like that brand would eventually disappear.
Ja, damit hat eigentlich gerade David Ziccarelli ja schon die Überleitung zu der anderen Musiksoftwarefirma geschaffen, zu Dr. T's Music Software. Ja, wenn man sie charakterisieren, wenn ich sie charakterisieren müsste, würde ich sagen, es ist eine im besten Wille eigenwillige Firma gewesen, die vor allem geprägt war durch die beiden sehr unterschiedlichen Charaktere, Emil Taubenfeld und El Hospas, die sich aber ja, auf eine ganz glückliche Weise ganz gut ergänzt haben. Ja, die beiden stehen für, oder die Firma steht für kreative Musiksoftware und ein relativ offenes Kunstverständnis oder ein breites Kunstverständnis, das sich jetzt nicht auf rein professionelle oder vielleicht auch akademische Musikproduktion und Komposition beschränkt, sondern eher vielleicht die Schnittstellen im Blick hat zwischen Musik und Pädagogik. Vielleicht auch zwischen Musik und Mathematik oder zwischen Amateur- und Profibereich. Der Gründer und Namensgeber der Firma ist Emil Tobenfeld. Er ist promovierter Physiker, der sich darüber hinaus aber schon seit den 60er und 70er Jahren tiefergehend mit visuellen Künsten und insbesondere auch mit elektronischer Musik beschäftigt hat. Und er gründet Dr. T's Music Software 1984 in Boston. Emil Tobenfeld ist also die eine Hälfte von Dr. T, die andere ist El Hospas, der ja etwa ein Jahr später in die Firma einsteigt. Er hat verschiedene Ausbildungen im Bereich Grafik und Musik, aber dann auch im Bereich Ökonomie und Datenverarbeitung gemacht und ist außerdem auch noch bis heute als Bassist in verschiedenen Bands aktiv. Ich fand ganz lebhaft oder ganz anschaulich, wie er den Moment beschreibt, in dem er zum ersten Mal Emil Tobenfelds Software KCS, also den Keyboard Control Sequencer, ausprobiert hat.
So Emil gave me some software and I started playing with it and I'm like, oh, this is really the balls. I mean, this is so cool that you could do this. And I'm not a keyboard player, but I could play some stuff and then edit it and make it sound decent and then play it back on the synthesizer. So it was, what's the right word? Revelatory, I guess is the right word.
Ja, genau, also revelatory, eine Art Offenbarung, ist natürlich ein großes Wort, aber ganz, ja, ganz interessant zu sehen, wie eben Hospas über diese Zeit spricht. Und ich denke, man hat auch grundsätzlich so im Gespräch irgendwie eine sehr kontaktfreudige Art so an ihm wahrgenommen und eine einnehmende Art vielleicht auch. Sein Geschäftspartner Emil Tobenfeld beschreibt er dagegen eher als ziemlich schrägen Typen, einen eher eigentümlichen, aber sehr intelligenten Menschen mit, ja, mit großen Ideen. Die Rollenverteilung ist bei Dr. T dementsprechend schnell klar. Tobenfeld ist derjenige, der programmiert. Und zwar nach eigener Aussage vor allem die Software, die er selbst brauchte, um die Kunst zu machen, die er selbst sehen wollte. Und El Hospas kümmert sich auf der anderen Seite um die Vermarktung, wie er hier nochmal erklärt.
So at a certain point, he and I formalized our thing and we became partners. And I became the outward face of the company, if you will. And he was the programmer. And over time, we hired some other programmers. Mm-hmm. And I had to hire people to help me manufacture software. Because back in those days, manufacturing software was like copying disks and putting together packaging. And I designed the packaging and the ads and all the stuff.
Ein anderer wichtiger Punkt, der auch zu den Aufgaben von El Hospas zählte, oder der insgesamt, glaube ich, in der Zeit wichtig war für Vermarktung und Vertrieb, war, dass man zu den großen Musik- und Computermessen der Zeit, also in den USA und Europa, gefahren ist, um dort Kontakte zu knüpfen zu anderen Musiksoftwarefirmen, zu Synthesizer-Herstellern und einzelnen EntwicklerInnen. Genau, und El Hospas schickt auch die Software immer an verschiedene Magazine und deren Software-Reviewer sozusagen, um sicherzugehen, dass die eben in den entsprechenden Magazinen, die die Leute lesen, sichtbar ist und besprochen wird. Ja, in den rund 10 Jahren ihres Bestehens gibt die Firma Dr. T ein vielfältiges Programm an Musiksoftware heraus. Und das Besondere ist, dass sie sich eben nicht nur auf 16-Bit-Plattformen konzentrieren, sondern dass sie auch ja, eine große Bandbreite an Software für 8-Bit-Plattformen zum Beispiel im Programm haben. Aber Mitte der 90er Jahre endet dann auch diese Geschichte. Nicht lange nachdem Dr. T nämlich die Produkte von Intelligent Music gerade übernommen hatte, geht die Firma selbst auch pleite. Und als Grund nennt El Hospas hier aber vor allem die sich in der Zeit immer mehr durchsetzenden Digital Audio Workstation, so diese neue Art von Musiksoftware, deren Bedeutung Dr. T damals nicht so richtig gesehen hatte oder vielleicht auch ein bisschen skeptisch dem gegenüber war und schließlich aber von dieser Entwicklung eingeholt oder überholt wurde.
Ja, also jetzt haben wir ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von diesen beiden Firmen gehört und wir sehen, dass die beiden Firmen kleine Firmen sind, die sehr von einzelnen Personen oder ihren Ideen und Vorstellungen abhängig sind. Deswegen haben wir uns gefragt, welche Ansätze oder Ziele sie mit ihrer Musiksoftware verfolgten und wen sie damit erreichen wollten. Wollten die eher Software programmieren oder Programme machen für sich selbst, um damit Musik zu machen? Oder hatten die jetzt besondere Zielgruppen im Kopf, die die erreichen wollten? Ja, das ist für uns sehr interessant gewesen. Dazu haben wir auch dann David Zigarelli gefragt und er erklärt über eine Art Spektrum von beide diese Ansätze vielleicht oder beide diese Perspektiven.
I definitely think that they exist on a spectrum, and the people that I've met in the field all have this spectrum between like, I'm a musician, I'm making something for myself. I think about like my own creativity first. And then this other idea that I don't know, it's kind of like a messianic complex, which is like people need to be musicians. Everyone can be a musician and I can make a thing for everyone. And I think that Joel was a weird combination. Like, on the one hand, he had this like idea that he could bring this idea to a large number of people. And to some extent, in a limited way, we were able to like, so one, I don't know if you've heard of this one program that I made called Ovaltune or seen any.
Yeah.
So it definitely like, I could use it with my kids, right? Because all you do is like move the mouse around on the screen in a circle and it plays music and makes shapes and stuff like that. And so at that level, it's like, who couldn't use that?
Ich wollte nochmal quasi an den Anfang zurückkommen oder nochmal kurz erinnern an dieses Spektrum, was er da so aufmacht, weil ich fand diesen Gedanken ganz interessant von ihm oder auch ganz hilfreich irgendwie für uns. Also diese zwei Seiten von auf der einen Seite so ein stark musikalisch individuell gedachter Ansatz vielleicht und auf der anderen Seite dieses, er nennt das so schön messianisch, was ich jetzt mal so übernehmen würde. Und ich fand jetzt wirklich nochmal cool, das von ihm so zu hören, aus der Perspektive des Softwareentwicklers, weil diese Ansätze an sich, die sind uns ja schon überall anders auch schon begegnet, vielleicht auch in Zeitschriften. Da haben wir dann eher gedacht, okay, die Leute, die die Werbung machen, die kommen jetzt mit ihrem messianischen Ansatz. Und vielleicht auf der anderen Seite sind die Entwickler und die sind die, die eher künstlerisch, individuell denken. Aber ich fand irgendwie jetzt ganz cool, ja, diese beiden Pole nochmal so im Kopf zu haben und von ihm und auch zu sehen, dass beides auch dann doch in der Perspektive des Musiksoftwareentwicklers zum Beispiel vorkommt. Also, dass es gar nicht so ein, ja, nicht so eine Innenperspektive gibt und eine Außenperspektive zum Beispiel von Werbemachern, sondern dass das beides so Themen sind, über die die auch nachdenken und vielleicht einfach so, ja, Ansätze zu Musik machen mit Computer, die irgendwie so in der Zeit auch so umherschwirren und zu denen man sich irgendwie verhält in der Zeit. Ja.
Ja, genau, das ist interessant. Die haben wirklich unterschiedliche Programme. Einige
Ja.
sind eher anspruchsvollere Programme, womit man richtig viel machen kann, viele Möglichkeiten hat. Und wenn man daran denkt, man kann das mit MIDI zu anderen Geräten verbinden und so weiter. Also es kann schnell in eine sehr professionelle
Ja.
Art von Nutzung kommen. Und gleichzeitig auch Programme, die man, wie er sagt, sehr einfach auch nutzen kann. Also was man auch sagen muss, ist, dass Software for Intelligent Music für ihre user-friendly Interface bekannt sind. Das hört man einerseits von denjenigen, die das benutzt haben, die sie benutzt haben, und liest man auch manchmal in Rezensionen und so weiter. Also die haben großen Wert gelegt auf grafische Interface und das ist auch, das spricht auch nochmal für eine Art Zugänglichkeit für alle.
Ja.
Ja.
Ja, oder wie er gerade auch beschrieben hat, ne, das können auch Kinder benutzen oder so, jetzt
Ja,
diese eine
genau.
Software Ovaltune. Und dabei finde ich aber auch interessant, dass es vielleicht nicht nur um eine einfache Zugänglichkeit geht, sondern auch irgendwie um einen interessanten Ansatz. Also so eine Verbindung mit jetzt grafischen Elementen ist jetzt vielleicht gar nicht so oder kennt man vielleicht nicht aus anderen traditionellen
Ja.
musikalischen Kontexten oder so. Und da nutzen die jetzt so die Möglichkeiten, die vielleicht auch ein, ja, die neuen 16-Bit-Computer wie ein Atari ST oder Macintosh ganz gut anbieten, dass sie auch grafisch interessant sind und ja, nutzen das dann auch für ihre Software. Das finde ich auch ganz interessant.
Ja.
Und lustigerweise, was heißt lustigerweise, aber im Gegensatz dazu macht Dr. T das halt gar nicht. Oder man hat manchmal schon fast das Gefühl, er ist auch ganz stolz darauf, eher aus so einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Richtung zu kommen und irgendwie dieses Image eines Physikers zu pflegen, der eigentlich nicht so richtig Wert legt auf grafische Nutzeroberflächen und auch nicht so sehr vielleicht dann auf User-Friendliness oder auf genau benutzerfreundliche
Ja.
Interfaces. Also das wird auch wiederum in diesen ganzen Software-Reviews irgendwie deutlich. Also da wird immer beschrieben, seine Software ist all numbers eigentlich oder
Ja.
wie so ein, wie eine Prüfung in Mathe oder sowas, bis man sich da mal so durchgefuchst hat. Also da ist, glaube ich, so ein Unterschied zwischen den beiden oder zwischen den Ansätzen der beiden Firmen zu sehen, dass ja, Dr. T wesentlich weniger Wert legt auf jetzt diese Interface-Gestaltung.
Ja.
Genau, und das hat bei denen sogar auch so ein oder einen Grund, den auch El Hospas dann immer mal wieder genannt hat, ist, dass man sich auch so ein bisschen abgrenzen wollte von so etwas schickeren Programmen aus der Mac-Community oder so. Also da, glaube ich, spielten dann auch irgendwelche, ja, solche vielleicht bisschen Abgrenzungsfragen, Identitätsfragen oder sowas, spielten da sogar auch schon eine Rolle.
Ja, ist interessant mit dieser Interface-Frage. Damit beschäftigen wir uns auch sehr viel in dem Projekt und ist auch auf jeden Fall keine ganz so einfache Frage.
Ja, gar nicht.
Und ja, eine andere Art, dieses Spektrum vielleicht zu beschreiben oder diesen Umgang zu beschreiben, hat uns Erich Ameres erklärt, als er über ein Programm, das er in Intelligent Music entwickelt hat, nämlich Realtime gesprochen hat. Ja, dazu meinte er auch, dass er noch mal ein bisschen mehr an diese Mainstream vielleicht gedacht hat und vielleicht auch mehr an Zielgruppen.
You know, our niche was really this kind of experimental composition, this kind of algorithmic composition and interactive things. And on the other hand, all the other companies were, or most of the other companies were focused on being very literal when it came to, yes, it's a sequencer, or yes, it's a tape emulation, or it's got, you know, everything, and it works the same way as you know, you expect a tape machine that you record and you play back, and you, or you enter your notes and then you play them and you stop and you go back and you edit them. And so this notion of, you know, kind of interactive and real time and algorithmic was very appealing. But I was like, well, okay, what can we lean into those directions of being a little bit more accessible like these other tools? So to kind of have a foot both in sort of a, like a more mainstream accessible camp, as well as, you know, providing kind of fun, algorithmic, interesting, you know, deep things. And that became real time as opposed to upbeat.
Ja.
Ja, also ich finde, eine Sache auch bei Intelligent Music ist, dass da viele Leute gearbeitet haben. Man sieht, das führt auch dazu, dass die Programme in unterschiedliche Plätze in diesem Spektrum dann sind.
Mhm.
So wie jetzt Erik das beschrieben hat. Und dass er dann vielleicht ein bisschen eine andere Zielgruppe gedacht hat als jetzt die anderen.
Hm.
Ja, was die Zielgruppen angeht, also in Dr. T's Music Software ist eine kleinere Firma, würde ich sagen. Denkst du, die hatten dann schon bestimmte Zielgruppen im Kopf oder wie sind die damit umgegangen?
Hm. Also ich glaube, das mit dem Kleiner ist aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig zu sagen, weil auf jeden Fall war
ja, ich meinte
das
mit
Team
den,
der
jetzt zwei Leute im Vergleich zu viele Leute da.
Ja,
also,
ja,
ja. Anzahl von Programmierer,
ja,
soll man vielleicht
ja,
sagen.
Ja, aber es ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil genau, die Anzahl der Programmierer war da deutlich kleiner oder die Anzahl der Programmierer, die sozusagen zum festen Team gehört haben. Das war eigentlich nur Emil Tobenfeld und ja, dann eher dann so anlassmäßig, projektmäßig. Dann einzelne zusätzliche ProgrammiererInnen, wenn jetzt irgendwie ja jemand mit einer guten Idee kam oder so.
Hm.
Oder wir hatten ja ganz in unserer ersten Folge haben wir Laurie Spiegels Music Mouse vorgestellt. Ja. Das ist auch bei Dr. T erschienen, aber sie war keine Programmiererin bei Dr. T. Also ne, solche Strukturen gab es dann auch. Ja, ansonsten ja, haben wir natürlich dann auch El Hospas gefragt nach diesem Thema Zielgruppe oder das ist was, ja, vielleicht auch so ein Gedanke, von dem wir ja immer stark herkamen, so für wen habt ihr eure Programme eigentlich gemacht? Und erstmal, glaube ich, war es ja für uns eine ganz gute Erkenntnis zu hören, dass die nicht in dieser Reihenfolge an Zielgruppe gedacht haben, also jetzt nicht gedacht, okay, für wen wollen wir ein Programm machen, also machen wir jetzt diese Art von Programm, die diese bestimmte Gruppe vielleicht brauchen könnte,
ja,
sondern haben da einen anderen Ansatz gehabt. Das hat er uns auch ja, ganz gut beschrieben.
To be honest, I think at the time, in the beginning, we weren't really thinking about a group. We were thinking about what we would use, what we would like to have, what would work for us, what would help us. We just throw it out there, you know, and see what stuck, if you will.
Ja, also ich meine, eigentlich macht es auch Sinn in der Zeit, wenn man daran denkt, dass in dieser Zeit alles, was man mit Heimcomputer machen könnte, war wie ein Ausprobieren, ein Experiment.
Ja.
Ja, das ist nicht wie heute, die man schon an Zielgruppen denkt und denkt, okay, jetzt werde ich diese Software entwickeln, sondern ja, in der Zeit musste man richtig viel ausprobieren.
Ja.
Auch bei Spielemusik zum Teil.
Ja. Ja, total. Und gleichzeitig darf man es, finde ich, jetzt dann auch nicht, darf man auch nicht vergessen, dass das natürlich irgendwie Wirtschaftsunternehmen auch waren, dass sie auch irgendwie damit zumindest ihren eigenen Lebensunterhalt so finanzieren mussten, was sie uns ja auch immer so gesagt haben. Und das dachte ich vorhin auch nochmal bei dem, bei Eric Emerus, der ja irgendwie auch von Mainstream spricht und, ja, da habe ich gedacht, warum wollte er eigentlich mehr ein Programm machen, das mainstreamiger ist? Wollte er mehr Leute erreichen, auch eben dann aus diesem messianischen Anspruch? Oder geht es auch darum, dass man im Mainstream natürlich mehr Geld machen kann als in einer Nische? Und so ist es wahrscheinlich, ist wahrscheinlich immer beides so ein bisschen wahr. Ja, und ich glaube, genau in diesem Spannungsfeld oder so bewegen sich beide diese Softwarefirmen, dass sie irgendwie einerseits immer gucken wollen, was können wir noch so machen und so, aber dann natürlich auch sehen müssen, wie El Hospas jetzt gerade gesagt hat, mal sehen, was sich dann auch so durchsetzt auf dem Markt. Und da geht man dann vielleicht ein bisschen weiter und versucht, mehr Programme in diese Richtung zu machen oder so.
Ja, ich meine, gleichzeitig, als wir auch mit David Zigarelli gesprochen haben, hat er auch das nochmal bestätigt, dass man Man darf auch nicht vergessen, dass in der Zeit nochmal jetzt überhaupt einen Heimcomputer zu haben und dann dazu auch die Musiksoftware, eventuell auch dann ein Synthesizer, wenn man mit MIDI arbeitet will, zu haben und das zu machen, war dann auch nicht so super günstig. Also man musste sich das auch erstmal leisten können. Und Ciccarelli hat das so beschrieben, dass man musste sozusagen ein serious Hobby haben, um das erstmal machen zu können. Also es gehört auch nochmal, wenn man daran denkt, was für eine Zielgruppen die hatten. Also ja, das war auch dadurch begrenzt, dass es jetzt nicht so wie für alle verfügbar war.
Ja, ja, total. Also der Markt, das ist schon nochmal wichtig zu sagen, ist auf jeden Fall viel limitierter als jetzt für Spiele zum Beispiel. Einfach genau, weil so eine Software schon viel mehr kostet, weil man vielleicht noch ein, keine Ahnung, zusätzliche Soundhardware braucht oder so, Keyboards und so weiter. Ja, dadurch wurde es schon teurer. Dann sind natürlich auch die 16-Bit-Geräte auch viel teurer als jetzt ein 8-Bit-Computer. Und da, finde ich, knüpft sich aber ganz gut dran an. Das war eben so clever von Dr. T, dass sie schon immer auch bei 8-Bit-Geräten wie dem C64 oder dem C128 geblieben sind und dafür auch Software gemacht haben, die auch im Vergleich zu Spielen immer noch total teuer war. Also man hat da schon eher hunderte Dollar bezahlt und für ein Spiel hat man vielleicht manchmal eher so 10 bezahlt oder so. Weiß jetzt nicht genau, ob die Zahlen stimmen, aber so die Größenordnung, glaube ich, ist schon so, kann man sich so vorstellen. Ja, und dadurch, also allein durch dieses Segment, was sie dann hatten, konnten die halt wirklich auch unterschiedliche Menschen, Zielgruppen, wie auch immer, eher unterschiedliche Zielgruppen ansprechen als jetzt zum Beispiel Intelligent Music. Das bedeutet vielleicht auf der anderen Seite auch, dass man aber also nicht nur Programme für, keine Ahnung, für weniger Geld oder für 8-Bit-Geräte oder so hat, sondern auch die Art der Programme muss natürlich dann auch ein bisschen anders sein. Ne, also geht vielleicht dann eher nochmal in so eine musikpädagogische Richtung oder eher in eine, die hatten zum Beispiel so einen Sequencer für Einsteiger und so, also dass man dadurch dann auch nochmal versucht, vielleicht erstmal Leute zu diesem Serious Hobby sozusagen erstmal hinzubewegen, weil sonst ist die Hürde natürlich ziemlich groß, wenn man direkt mit einem krassen, komplizierten oder komplexen, weiß nicht, algorithmischer Kompositionsprogramm irgendwie anfängt.
Ja. Also man kann sagen, dass Dr. T so eine viel größere Vielfalt hat an Musiksoftware. Ja. Also so kann man ungefähr sagen auch. Ja, ja, stimmt.
Genau, und dadurch kann man sich aber vielleicht, konnten die sich dadurch weniger spezialisieren auf eine Richtung, ne, im Vergleich zu Intelligent Music, die eben dann so sehr sich dieses algorithmische Komposition und Interaktivität so auf die Fahnen geschrieben haben. Und das auch sehr, vielleicht weit verfolgen konnten. Das war bei Dr. T vielleicht dann nicht so möglich, wenn man da eher versucht hat, so ein bisschen breit verschiedene Arten von Programmen zu streuen oder so.
Ja, gleichzeitig hört man aber auch von den beiden, dass sie halt sehr viel über diese kreative Musiksoftware reden. Also wie du meintest, es gibt natürlich auch einige pädagogische Musiksoftware bei Dr. Thies, aber ich glaube, beide Firmen haben irgendwie als Hauptansatz Kreativität oder Software für kreative Menschen, um die in diesem kreativen Prozess zu unterstützen.
Ja, voll.
Also viel weniger vielleicht auch so nur Tools, die man nutzen kann, so Software wie Notationssoftware beispielsweise. Und vielmehr Software, die diese Kreativität irgendwie extra fördern können.
Ja, ja.
Also so beschreiben sie zumindest in ihrer Software.
Ja, voll. Das ist so ganz toll, was ihr Selbstverständnis so ein bisschen ausmacht. Ne? Weil bei Dr. Thies zumindest so, die haben auch einige Patch-Editors für Synthesizer irgendwie im Angebot. Und wahrscheinlich ist das auch ein Teil, mit dem sie vielleicht finanziell stabiler sind als jetzt mit ihrer bisschen kreativeren Software oder mit der, ungewöhnlicheren Software, wie zum Beispiel diesem KCS, dem Keyboard-Controlled Sequencer. Aber das, eher diese Richtung, diese kreative Richtung, ist das, was die, wenn sie die darüber sprechen, auch immer sehr betonen. Und El Hospas sagt, glaube ich, auch sogar, macht selber auch den Vergleich mit Intelligent Music und Dr. T und sagt hier nochmal, dass sie da eigentlich, so ähnliche Ideen hatten.
They had the same kind of idea with this whole really creative thing for creative people, not necessarily trying to find a more general market, products that were designed for creators, people who were willing to put themselves into this space
to trigger their creativity.
And that's kind of where we were coming from.
Ja, interessant. Also dieser Punkt mit triggering their creativity, yeah, finde ich auch interessant. Mm-hmm. Also was ich auch interessant fand, ist, dass bei Intelligent Music auch die Arbeitsweise einigermaßen, yeah, also kreativ und experimentell sein dürfte, mm-hmm, also die Entwicklung von Software. Ja, zum Beispiel, was Erik Amerez uns auch noch erzählt hat, ist, dass er hat die Software M für Atari ST portiert, aber da musste er nicht alles genauso portieren, sondern er hatte ein bisschen Spielraum. Er konnte auch seine, weil natürlich alles auch nicht genauso geht, mhm, wegen technischen Gründen, aber da hatte er auch diesen Spielraum, seine Programm, so wie er das gut findet, auch so ein bisschen anzupassen.
Ja.
Und das fand ich interessant. Also ich habe ihn dann dazu gefragt, ob er denkt, dass auch die, also dieser Schritt von Entwicklung von Software, die einigermaßen in experimentelle Richtung gehen sollen, auch ein experimenteller Prozess an sich war in der Zeit. Und er beschreibt ein bisschen diese Dynamik.
Ja.
Some of the most interesting things for me, and I was like, this is almost sort of a confession. I remember having discussions with people. It kind of like came out, you know, or you know, I never really thought about that much until like some of the MIDI, the real-time operating system stuff and the kind of hacks that I had did to get it to work and things like that. And people were like, you can't actually do multitasking on the 68,000. And yeah, then finally, now these days, yeah, I have to admit, you really can't, because of the way that, you know, you don't have atoms, you know, you can't really say, okay, lock out this and this thread doesn't interrupt that and so on. You know, like what we can do now in terms of, you know, real processes that really support multi-threading and multitasking and all these kind of like important things. But at the time, it was kind of like, you know, I was out to break rules. You know, I was like, okay, let's see, how far can we push this thing? And how can I try to do that? And working with Joel and working in Intelligent Music, it wasn't about like, you know, the goal wasn't to make it bulletproof. The goal was to make it kind of interesting and organic.
Ja, und diese Art Offenheit zu Limitationen und der Umgang damit war in der Zeit sowieso, wie gesagt, halt sehr notwendig, wenn man überhaupt irgendwas mit Heimcomputer machen wollte. Und ein sehr spannendes Beispiel davor ist der Musiker Elliot Sharp, der in der Zeit mit der Software M, die ich schon genannt habe, von Intelligent Music und Atari ST Computer live performt hat. Interessant ist, dass die Software wegen dem geringen Arbeitsspeicher von Atari ST sowieso irgendwann abstürzen würde und er wusste das. Und er hat aber trotzdem damit gearbeitet und er hat Strategien entwickelt, damit sozusagen das Publikum dieses Abstürzen nicht mitbekommt. Er hat mit seinen Instrumenten und MIDI gearbeitet und hatte seinen Mixer. Er hatte zum Beispiel der Klang am Ende noch zu Delay-Pedals geschickt, damit der Klang noch da ist, wenn das passiert. Und ja, interessant ist, er meinte, es war nicht die Frage, wann das passiert, also es war nicht die Frage, ob das passiert, ja, sondern die Frage, wann.
Ja.
Und das fand ich auch sehr interessant, wie er trotzdem mit dieser Software gearbeitet hat.
Was denkst du, hat ihn dann daran gereizt, also obwohl er weiß, dass es diesen Bug hat, der ja nicht zu vermeiden ist?
Ich finde, es war genau dieser Aspekt von Interaktivität, das auch schon von Anfang an für Joel Shalaby wichtig war in der Software. Und ja, weil Elliot Sharp ist ein Improvisator und er könnte mit dieser Software so arbeiten, dass er quasi so wie ein Gespräch mit dem Computer führen kann. Also ja, er könnte zum Beispiel, er war in der Lage, durch MIDI mit seinen Instrumenten Samples oder Phrasen, die er aufgenommen hat, zu triggern, die zum Teil auch zufällige Elemente in sich hatten und dadurch auch unvorhersehbare Elemente mit sich bringen könnten.
Ja.
Also Natürlich nicht total random, weil das macht dann auch keinen Sinn, da kann man auch kein Gespräch führen, aber mit random Elemente oder mit Elemente, die das manchmal unvorhersehbar machen. Er hat dazu auch ein bisschen uns erklärt, wie er damit mit diesem System gearbeitet hat. Er arbeitete vor allem mit einer Funktion dieses Programms, nämlich Conducting Grid, womit man verschiedene Parameter zu Funktionen mappen kann.
So adding random parameters to the conducting grid was very useful for me. And so it might involve, I might trigger a sample, but it might trigger the sample to only play for a certain length, or it might play the whole sample. It might play it forward, maybe it would play it backwards, you know, things like that. I wouldn't always be able to predict what it did. And so maybe I would have one loop that might be going as my basis. And with the conducting grid, I could vary the loop. I could vary the length of it, or I could vary the starting point. And then if I move the mouse, I might get another loop coming in a different time signature, or maybe it would be the same time signature, but a different sound. But maybe that sound didn't, like say I'm triggering two different samples, and one of them is this length and one of them is this length, and in a non-simple relationship. So if I'm triggering them both, the loop, but it won't be a loop that always synchronizes, you know, it'll be an asynchronous loop. And this was appealing to me, the idea of loops that aren't always connected, you know, or a loop that takes a long time to synchronize.
Ja, ich glaube, daran wird es auch noch mal deutlich, welche Aspekte diese Software hatte, das für nochmal für diese Leute, die kreativ sein wollten, aber auch Computer da als ein zusätzliches Element haben wollten, funktioniert hat. Und deswegen hat es sich bestimmt auch gelohnt, mit dieser Limitation umzugehen.
Ja, oder wenn man.
Musste man auch sowieso in der Zeit,
genau,
wahrscheinlich.
Das sowieso. Und wenn man dann sogar interessiert ist, vielleicht an den kleinen Unvorhersehbarkeiten, dann ist vielleicht auch so ein kleines Eigenleben der Maschine gar nicht so uninteressant oder gar nicht so schlimm, sondern vielleicht sogar das Gegenteil, auch eine kleine Herausforderung oder so.
Ja, genau. Also ich fand die Musik, die er mit dieser Software und Atari ST gemacht hat, sehr interessant. Da hat er auch nochmal sein Album remastered und auf Bandcamp veröffentlicht. Ja. Dazu könnt ihr den Link finden in Shownotes. Und genau, also dieser Album heißt Loop Pool und wir spielen jetzt einen kleinen Abschnitt von dem Track Virtual Stance aus diesem Album.
Mir ist noch was eingefallen, so diese Frage von, woher kommt die Inspiration für die Software? Ich finde irgendwie interessant, wie man bei Intelligent Music sieht oder bei zum Beispiel wie Elliot Sharp, aber dann dagegen vielleicht bei den anderen, ja, keine Ahnung. Also wie man so verschiedene Einflüsse oder verschiedene Einflussbereiche erkennt, zum Beispiel einmal, wie du vorhin meintest, so eher universitäre, akademische Computermusik der 60er, 70er Jahre, wo man vielleicht zum ersten Mal sowas wie algorithmische Komposition überhaupt so erdacht hat. Dann vielleicht eher so Studioproduktion, Musikproduktion, der eher vielleicht, die eher so aus dem Bereich von Popularmusik kommt oder Popmusik oder eben, ja, also aus dieser Richtung. Und dann jemand hat wie Elliot Sharp, der ja vielleicht irgendwie eher so im Experimentellen unterwegs ist. Und zusätzlich dann aber so, also vielleicht denkt man so ein bisschen, wir haben diese verschiedenen Bereiche, vielleicht die bisschen größeren Bereiche und übertragen, also von meinetwegen, ich sag jetzt mal Studioproduktion und Universität und bringen das so in den Heimbereich. Mhm. Und da entsteht dann so ein bisschen was, irgendwie was damit Verwandtes, aber auch was Eigenes, was so ja, unterschiedlich genutzt werden kann, was genutzt werden kann, um experimentell zu arbeiten, aber auch um ja, vielleicht so die großen Beispiele nachzuahmen oder so.
Ja.
Das finde ich einen ganz interessanten Zwischenbereich oder auch eine interessante Schnittstelle irgendwie.
Ja, genau. Also das führt vielleicht auch dazu, dass man in der Zeit noch, wenn man an Software-Genres denkt, kann man nicht immer ganz klar voneinander trennen oder sagen, okay, diese Software ist definitiv diese Genre. Das ist auch sehr interessant eigentlich. Also vor allem jetzt so Software, wie die wir heute darüber sprechen, von diesen zwei Firmen. Ja, ist nicht immer so einfach einzuordnen.
Ja,
ja.
Stimmt, genau. Das ist so irgendwie auch der Reiz.
Ja.
So, ne, in der Zeit.
Ja.
Ja, ansonsten sind wir eigentlich fast schon am Ende angekommen, oder?
Ja.
Ein Problem, das uns aber irgendwie immer wieder begegnet ist, ja, das ich jetzt zum Schluss nochmal so kurz erwähnen wollte, sind die blinden Flecken in der Dokumentation eigentlich von diesen Musiksoftwarefirmen, die wir uns angeschaut haben. Und zwar haben wir wirklich jedes Mal etwas fast schon verzweifelt immer die einzelnen Personen ja gefragt, habt ihr wirklich gar keine Zahlen archiviert? Habt ihr kein Material mehr für uns, zum Beispiel was Verkaufszahlen angeht oder ja, was irgendwie Umsätze angeht und solche Sachen? Und ja, eigentlich der Tenor war immer, nein, es gibt es nicht mehr. Seit es die Firmen nicht mehr gibt, gibt es auch diese Materialien und die Dokumentationen nicht mehr.
Ja, was uns ein bisschen überrascht hat,
ja,
weil wir hatten erwartet, dass sie immer sehr genaue Dokumentationen haben. Aber Zigarelli meinte auch nochmal, okay, das ist eher im wissenschaftlichen Bereich, dass man alles so dokumentiert. Und im Business-Bereich, wenn man scheitert, dann also die Dokumentationen bleiben auch nicht da oder so ganz gut in Archiven und so.
Ja,
ja, das war auch wichtiger Punkt für unsere Recherche.
Das ist sehr schade, ne? Weil sonst würde uns natürlich auch interessieren, ja, wie viele Leute haben eigentlich diese Software gekauft, vielleicht welche war besonders beliebt oder bei wem war die beliebt und so. Das sind natürlich Sachen, die so aus dem Rückblick ja sehr faszinierend wären zu sehen, aber die wir eigentlich im Moment so noch nicht so richtig beantworten können.
Ja,
genau, und dazu kommt, oder wenn man dann irgendwie danach fragt, wer hat denn so eure Software benutzt, dann haben die aber häufig eher von so berühmten Ausnahmefällen erzählt, was für uns auch, ja, was eher so anekdotischen Wert hat vielleicht im Nachhinein. Aber ja, davon wollte ich jetzt zwei, drei Beispiele auch nicht, nicht vorenthalten, unseren ZuhörerInnen. Genau, es gab nämlich sowohl von Intelligent Music als auch von Dr. T einige Bands, die jeweils die Softwarefirmen oder bestimmte Software von denen eben erwähnt haben für ihre Alben, für ihre Albumproduktionen. Genau, ein sehr bekanntes Beispiel wahrscheinlich heute auch noch ist der Keyboarder Mike McKnight, der in der Zeit für Earth, Wind and Fire am Keyboard saß und der auf der Bühne auch, also auch live, dann zwei Atari STs benutzt hat, auf denen der KCS, also der Keyboard Control Sequencer lief von Dr. T. Da waren die relativ stolz drauf. Genau, und eine andere auch heute noch bekannte Künstlerin ist Stevie Nicks, die man vielleicht eher von Fleetwood Mac kennt. Sie hat auch Dr. T auf einem ihrer Soloalben erwähnt, und zwar als irgendwie Dr. T Bass Guitar. Also da wurde ein Teil oder der Bassgitarren-Sound wurde, glaube ich, da mit einem Programm von Dr. T programmiert. Und ja, das schönste Beispiel, mit dem wir abschließen möchten, für traurige Zeiten, Oder nein. Ja, oder wir wollen rausgehen mit einem Beispiel, das etwas gute Laune macht vielleicht oder ein ironischer Kommentar ist. Auch
eher
aktuelle
ironisch.
Zeiten, ja. Je nachdem. Genau, und das ist ein Song mit dem schönen Titel The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades, von der Band Timbuk3. Und die haben auch einen Special Thanks to Intelligent Music auf ihrem Album ausgesprochen.
Ja, ohne mehr zu erwähnen.
Ohne mehr zu erwähnen, genau. Naja, aber wir sagen an dieser Stelle ein Special Thanks an alle, die uns zugehört haben. Genau, schön, dass ihr wieder da seid und bis zum nächsten Mal bei Blips.
Bis bald.
Tschüssi.
I got a crazy teacher, he wears dark glasses. Things are going great, and they're only getting better. I'm doing alright, getting good grades. The future's so bright, I gotta wear shades. I gotta wear shades. I got a job waiting for my graduation.
Blips ist der Podcast zum Projekt Kulturender Heimcomputermusik. Technik, Netzwerke und Produkte in den 1980er Jahren zwischen Kaltem Krieg und Globalisierung. Das Projekt wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und durchgeführt unter der Leitung von Christoph Hust und Ibke Starke an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Produktion: Niyesh Ibrahimi, Hanna Hammerich und Malte Schulze. Mitarbeit: Lindsay King und Honoka Oka.